Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica mit einem anderen Start dieses Mal, Folge 101. Und ich habe das ein bisschen gekapert mit von meinem Partbasten Co-Host. Robin, wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Was heißt gekapert? Also übernehmen gerne das Ruderboot, was das Intro angeht. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ist es bei dir noch heiß oder hat es sich auch bei dir wieder abgekühlt?
Also draußen ist es wärmer als in meiner Wohnung, was ein Problem ist, weil ich kriege die Wärme nicht aus meiner Wohnung. Aber das soll uns nicht aufhalten. Ich glaube, bei euch ist es ganz angenehm.
Genau, hier hat es ein bisschen geregnet. Das heißt, jetzt heute der ganze Tag war mehr so in den 20ern als in den 30ern gerade. Und das hat mir auf jeden Fall heute ein bisschen den Tag gerettet, auf jeden Fall. Aber was haben wir denn heute für so viele Themen?
Genau, wir haben eine Menge Themen. Ich weiß gar nicht, ob wir komplett durchkommen. Wir versuchen es auf jeden Fall.
Wir schauen mal.
Wir haben echt viel vor. Wir haben natürlich einmal den Rückblick Modern Horizons 2, Einfluss Modern Legacy. Commander können wir nur spekulieren. Aber zumindest für Modern und für Legacy gibt es ja schon Listen, Turniere und gibt es ja schon seit Wochen auf Magic Online Turniere, die man halt dann abschauen kann. Und dann können wir uns mal schauen, wie viel Einfluss hatte es denn wirklich? Dann gehen wir einen kurzen, Anführungsstrichen, Abstecher zum Super Summer Drop von der Secret Lair. Riesig, viel, das wird interessant. Und dann haben wir eine Ankündigung gehabt, die ist für uns relativ frisch am Tag der Aufnahme. Und zwar ist es so, dass Love Your Local Game Store, die Aktion von Wizards of the Coast in den USA, eine weitere Instanz bekommt. Und darüber reden wir und schauen uns mal an, was das bedeutet. Und danach gehen wir in ein sehr leidiges Thema, sage ich mal, und zwar Price Cuts bei den Worlds. Wenn wir noch Zeit haben, können wir noch Ask Us Anything machen? Wenn wir Zeit haben.
Ja. Ach so, für ein, zwei Fragen wird, glaube ich, schon noch Platz sein. Aber das ist auch schon ein ganz guter Hinweis auf unser Discord. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das am besten und am effizientesten bei Discord machen. Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie für unser Twitter, jeweils Instagram und den YouTube-Kanal, wenn ihr es hier auf Spotify hört. Wenn ihr das Ganze gerade auf YouTube schaut, dann wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns abonnieren würdet, dem Ganzen ein Like geben würdet und eure Kommentare darunter setzt. Die lesen wir uns sehr gerne durch und beantworten die auch regelmäßig. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem ersten Thema, und zwar Modern Horizons 2. Du hast ja auch schon, und wir beide haben ja auch schon sehr viel Modern Horizons 2 gesehen. Was ist denn so dein rein persönlicher Eindruck von das Set, wie es sich gemacht hat?
Es gibt ein paar Ausbrecher von dem, was man so gedacht hat, was gut wird. Und es kommen immer wieder dieselben 5, 6, 7 Karten auf, die anscheinend sehr gut sind. Und der Rest geht irgendwie unter. Also, wenn ihr mal die Preise beobachtet, die aktuell da sind, die Preise sind zum Großteil im Keller.
Das stimmt.
Das spiegelt halt auch so ein bisschen wieder, wie es auch so die Laune ist, sag ich mal. Weil die Leute hatten Bock, das Zeug aufzumachen. Weil Leute hatten Spaß an diesem Set. Und da sind halt auch ein paar sehr starke Karten drin. Aber dennoch ist sehr viel sehr Nischiges dabei, so wie wir es ja am Anfang auch gesagt haben. Es fühlt sich eher nach anderen Formaten als Modern an, auch wenn Modern davon profitiert. Und profitiert hat es ja.
Ja, also ich finde es tatsächlich gar nicht so negativ. Also so was ich höre von vielen Leuten, also selbst habe ich Modern noch nicht gespielt aktuell, aber was ich sehr viel höre, ist halt, dass es so ein bisschen wie ja eine neue Zeit in Modern sich anfühlt. Also von wegen das alte Modern, so das Modern, was man kannte und auch liebte teilweise, ist einfach jetzt etwas aufgeweicht von den Horizon-Sets. Also es ist jetzt nicht mehr als Standard, beziehungsweise halt kombinieren von alten Sets und so weiter, sondern halt wirklich diese injizierten Sets haben einfach eine sehr große Rolle bekommen. Aber man kann sehr viele, ja, verschiedene Sachen spielen. Und selbst Sachen, die jetzt nicht Top-Tier sind, sind immerhin so weit stark, dass man sie schon zumindest mal ausprobieren kann. Also es wird momentan natürlich noch sehr viel gebrewt. Es gibt natürlich auch schon den ein oder anderen Aufschrei über eventuelle problematische Karten. Aber ich würde einfach mal schauen, so einen leichten Überblick geben, was wir denn bisher so ja für neue Decks bekommen haben, beziehungsweise wie sich das für Modern ausgeweitet haben. Und zwar gibt's tatsächlich ja, ein paar Decks, würde ich sagen, die mehr oder weniger durch Modern Horizons 2 ermöglicht wurden. Allen voran ein Affinity-Deck, beziehungsweise Affinity mal wieder so in der tatsächlichen Affinity-Art und Weise, wo tatsächlich noch Artefakte und die Anzahl von deren zählt, durch halt Karten wie Thought Monitor oder auch Sojourney's Companion, die jeweils Affinity für Artefakte haben und dann dementsprechend günstiger werden. Bei Thought Monitor werden auch noch Karten gezogen. Und das bietet halt einfach eine ganz gute Shell zusammen mit ganz vielen, ja, Null-Mana-Artefakten wie Memnite, Ornithopter und so weiter und so fort, dass man halt einfach viele Artefakte schnell aufs Feld bringt. Und auch da sehr beliebt drin sind die Artefaktländer, die jetzt anders wie die ursprünglichen Artefaktländer natürlich zweifarbig sind und getappt reinkommen, aber eben auch unzerstörbar sind. Was, wird sich, glaube ich, noch zeigen, ob das ein großer positiver Punkt ist oder ob die vielleicht anders wie die Artefaktdecks auch noch vielleicht sogar gebannt werden müssen. Mal schauen, wie viel Play sie sehen. Aber es sind immer noch Tablands, also wie gefährlich können sie sein?
Dann wird in diesem Deck ja auch die Karte, wo ganz viel Aufschrei drumherum funktioniert. Und die kommt ja noch ein paar Mal mehr drumherum gesagt mit Urza's Saga.
Ja, Urza's Saga ist, glaube ich, in allen Decks mehr oder weniger wird's zumindest mal ausprobiert, denn Modern Decks mit ihren tatsächlich doch sehr guten Mana Bases können 4 farblose Länder ohne weiteres verkraften, vor allen Dingen, wenn sie halt noch so viel machen wie Urza's Saga. Aber stimmt, genau. Urza's Saga hat natürlich dann auch durch das Artefakt Fetchen und den Constructs halt einfach einen sehr großen Punkt da drin. Ein anderes Deck, was auch noch mit dazu kommt, ist tatsächlich eins, was wir auch ein bisschen vorhergesehen haben, und zwar Cascade Decks. Habe ich es jetzt einfach mal genannt. Crashing Footfalls ist da so ein sehr prominenter Vertreter, der halt mit Shardless Agent unter anderem versucht, Suspend-Karten einfach instant zu casten und dabei halt eben Crashing Footfalls so früh wie möglich halt dazu kommt, 2 4-4er Rhino-Kreatur-Token mit Trample zu beschwören. Wie findest du das Deck? Ist das was dich irgendwie anspricht von der Spielweise, so Suspend-Karten reinzucheaten?
Ich fand's ganz witzig, vor allem, weil halt auch ganz viele Karten, wie zum Beispiel Dead and Gone, also die Doppelkarten gespielt werden. Es werden relativ viele Adventure-Karten und so weiter gespielt, weil man damit eben Ein-Mana- und Zwei-Mana-Spells, in Anführungsstrichen Spells, erschafft in einem Deck, das keine Ein- oder Zwei-Mana-Spells spielen darf.
Ja,
was
verstehe.
Wirklich witzig ist.
Das ist tatsächlich ziemlich gut, aber man könnte jetzt nicht mit Shardless Agent in einen Petty Theft vom Brazen Borrower rein kaskaden, oder?
Das funktioniert ja nicht, weil Brazen Borrower 3 Mana kostet und man den dann übergeht. Und bei den Split-Karten ist es so, dass sie im Deck dieselben die kombinierten Mana-Kosten haben. Wodurch zum Beispiel ein Dead and Gone eben 4 Mana kostet und damit auch übergangen wird. Und genauso ist es auch mit dem Giant. Bonecrusher Giant.
Genau, Bonecrusher Giant.
Den man auch nicht hitten kann, weil der auch 3 Mana kostet und damit übergangen wird. Obwohl man für 2 Mana weiterhin den Stomp im Deck hat oder auf der Hand hat, ist es so, dass man eben nicht reinkaskadet, sondern fest diese Crashing Footfalls findet.
Ja, das auf jeden Fall. Und es ist halt einfach, ich finde es eine sehr schöne oder eine sehr interessante Mischung, weil zum Beispiel auch Jace the Mind Sculptor hier in der Deckliste, die wir auch verlinkt haben, quasi drin ist, zusammen mit Subtlety. Und ich glaube auch Cryptic Command und auch Force of Negation. Also wir haben so ein bisschen so ein controlliges Ding mit drin, plus halt natürlich Brazen Borrower und Bonecrusher Giant, die sich selbst halt noch mal quasi Removal Spells beinhalten. Und es versucht halt wirklich einfach nur Shardless Agents ins Spiel zu bringen und dann Crashing Footfalls zu erwischen. Und ist da sehr clever drumherum gebaut, da nichts anderes sonst treffen zu können. Auch zum Beispiel mit Fire and Ice. Auch ein Reprint aus Modern Horizons 2, was jetzt halt dann modern legal ist. Einfach eine sehr schöne, also eine sehr interessante Art, das Deck zu bauen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Eine andere sehr interessante Karte, wo ich nicht dachte, dass sie Competitive Play sieht, aber sie tatsächlich sehr, sehr stark ist und sehr, sehr früh auch schon gespielt wurde, ist tatsächlich unsere gute Freundin Asmoranomar und so weiter. Die Non- Mana Cost 3/3 Legendary Human Wizards, die Food-Köchin, wie man sie dann doch mal so gern betitelt, ist tatsächlich in eine Art Junt Sacrifice, vielleicht ein bisschen mit Hogak quasi aufgewertet. Also nicht literally Hogak, aber halt eben mit Feasting Troll King. Eine Karte aus Throne of Eldraine. Mal wieder eine problematische Throne of Eldraine-Karte. Wer hätte das gedacht? Den man quasi einfach abwerfen kann mit verschiedenen Abwurfeffekten und ihn dann durch die Food-Token, die unter anderem unsere Food-Köchin und halt das Underworld Cookbook beisteuern, ihn wieder aus dem Friedhof casten können. Wie findest du diese Strategie quasi mit Asmo halt Feasting Troll King wieder ins Spiel zu bekommen? Ist es so stark wie Hogak? Ist es was, wo du denkst, das könnte man irgendwann vielleicht den Bannhammer sehen?
Nee, absolut nicht. Ich finde, das Deck ist witzig, das Deck ist stark, aber nicht wegen dem Aspekt des Trolls. Der Troll ist so, ja, der kann Turn 2, Turn 3 mal eine ziemlich krasse Kreatur auf dem Board sein.
Ja.
Und das war's. Viel wichtiger finde ich, dass der Oval Chase Daredevil müsste er heißen.
Ja, Oval Chase Daredevil.
Halt unendlich stark mit dem Kochbuch und das wurde halt, also ich hab's nicht kommen sehen, weil es mir überhaupt nicht auf den Schirm gekommen ist, weil man wirft ihn ab, kreiert ein Food und weil er im Friedhof ist und man ein Artefakt kreiert, kann man den aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Das heißt, man kann einfach ohne irgendwas zu haben, tappen, kreier ein Food. Und wenn du Asmo hast, kannst du einfach Asmo ins Spiel bringen.
Ja.
Das ist wahnsinnig stark. Und wenn man das dann halt kombiniert mit dem Ofen und der Katze, wird das halt ein richtig geiles Grind-Deck. Ich finde diesen Aspekt mit dem Troll, der ist ganz nett. Sehe ich über Long-Term nicht. Aber so dieses Grindige, was dieses Deck veranstalten kann, ist wahnsinnig stark.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde vor allen Dingen den Spitznamen für dieses Deck mit Hell's Kitchen sehr, sehr bezeichnend. Und ich wünsche mir, dass das der neue Name für dieses Deck einfach ist. Für anstatt Judd Food oder Golgari Food einfach Hell's Kitchen. Damit einfach klar ist, was da drin ist. Das sind so, sag ich mal, die hauptsächlichen Vorreiter von neuen Decks, die es jetzt so in die Top-Listen schon auf Magic Online und so geschafft haben. Aber wir haben natürlich auch sehr viele Power-Ups für schon bestehende Decks gesehen. Zum Beispiel Espa oder Azorius Control mit Counterspell. Müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist einfach ein so krasser Power-Boost, einfach da eine eindeutige 2-Mana-Lösung zu haben für alles, was gecastet wird. Mehrfolg, tatsächlich ein bisschen beliebter, aber natürlich weit weg davon, die Turniere anzuleiten, hat natürlich mit Tideshaper und Civilian of Sea and Sky, der 3-Mana-Mehrfolg, der deinen Mehrfolgs-Ward gibt, genau, die Gott gibt. Dann Ors of Stoneblade, was natürlich Ors of und Stoneforge Mystic war natürlich schon so eine Shell, die gab's natürlich schon, aber jetzt gerade mit Grief und Solitude in Kombination mit Ephemerate. Was er quasi besagt, wenn Grief aufs Spielfeld kommt und quasi der Evoke-Trigger auf den Stack geht, dass man ihn sacrifice muss, wenn man ihn dann ephemeratet, kann man ihn behalten, stimmt doch, oder?
Genau, und man bekommt einen zweiten Effekt daraus. Das spielen aktuell auch ziemlich viele schwarz-weiße Eldrazi-Listen.
Ja.
Eben weil sie ja auch dieses Ephemerate auf einer Kreatur liegen haben mit dem Eldrazi Displacer. Und man dann eben hingehen kann und kann sagen, okay, für 3 Mana exile ich einfach jede Kreatur auf dem Feld, beziehungsweise für 3 Mana wirft der Gegner in seiner Draw-Step seine Handkarte, die er gerade gezogen hat, ab. Und wenn es kein Instant ist, kann er sie halt nie wieder spielen.
Ja, und das halt eben dann zusammen mit Stoneforge Mystic, die sich unter anderem vielleicht eine Cauldra Complete oder was ähnliches sucht, ist es auf jeden Fall ein sehr starke Shell. Death in Texas in Modern hat, glaube ich, hauptsächlich Sanctum Prelate und Sanctificer on Weg bekommen. Zwei Karten, die wir auch hervorgestellt haben, dass sie da sehr gut drin sind. Tatsächlich Classic Jund ist einer der einzigen Decks, die so mit noch Karten arbeitet, die ich jetzt erstmal klassifiziere aus starke Karten, die noch keine eindeutige Heimat gefunden haben. Unter anderem halt eben Ragavan, unseren legendären Affenpiraten in Mythic, der durch die Decke geht, preislich auf allen Plattformen, warum auch immer. In Modern habe ich zumindest noch kein super starkes Deck gesehen mit ihm, aber dort wird tatsächlich Jund ihm eher ausprobiert, zusammen mit Dorothy Voidwalker, auch eine, wie ich finde, immer noch extrem starke Karte, wo noch so ein bisschen eine Heimat fehlt. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Also Ragavan kann ich dir jetzt schon sagen. Ragavan wird aktuell in UW Delverless Delver UB UR, so, Entschuldigung, UR, jetzt habe ich es. UR Delver des Delver gespielt im Modern und im Legacy im UR Delver.
Ja.
Und Ragavan ist so unendlich daneben.
Ja.
Da, auf Papier sieht der ganz nett aus, ganz cool. So, man exiliert eine Karte, man kriegt so ein Treasure. Hm. Wenn man den in Action gesehen hat, es ist unendlich dämlich. Entschuldigung, dass ich das so direkt sagen muss. Aber es ist, wenn nee, er in der ersten Runde gelegt wird und zweite Runde nicht beantwortet wird, hat ein Agro-Deck erstens Mana-Steine gewonnen. Zweitens Problematische vielleicht vom Gegnerdeck runtergenommen. Drittens kann es immer noch problematische Karten vom Gegnerdeck spielen mit eben diesem Mana aus diesem Stein. Das ist, also Ragavan ist sehr, sehr stark und ich glaube auch der mit diesem, wie heißt denn der Dragon?
Dragon Rage Channeler. Das ist der Delirium.
Genau, Dragon's Rage Channeler. Die zusammen ergeben eine Art von Agro-Shell, die einfach wahnsinnig stark ist.
Tatsächlich ist das so ein bisschen, damit können wir eigentlich schon den Sprung Richtung Legacy machen. Was ich gehört habe, ist, dass sie in Isildelver natürlich irgendwo eine Heimat haben, beide Karten, aber sie so ein bisschen konkurrieren mit anderen One-Drops. Ist das richtig? Dass das so ein bisschen ein Problem ist, dass man sich als Delver-Spieler gar nicht mehr wirklich entscheiden kann, welche One-Drops man jetzt spielen will?
Ja, genau. Also man hat es halt im Legacy ganz schön gesagt, der Chandler ist im Modern der Delver, der im Legacy der Delver ist. Und im Legacy überwiegt meiner Meinung nach immer noch der Delver. Das Problem mit dem Chandler ist ganz einfach, er braucht halt Delirium. Vier verschiedene Karten, schwierig reinzukriegen. Es ist wirklich schwierig reinzubekommen, zumindest im Legacy. Und dementsprechend weiß ich nicht, ob der bleibt. Ragavan ist overall im UR-Delver so unendlich daneben, dass die Leute nach einem Bann im Legacy schreien.
Ja.
Und Delver alleine über 20% der Meta ausmacht.
Ja.
Und das, ich meine, das ist abartig.
Also ich habe ja nicht viel Ahnung von Legacy, aber selbst ich habe schon, glaube ich, vor 3-4 Jahren Isildelver schon als Top-Reiter der Meta, mit des Metagames auch schon gesehen. Also dass da halt selbst bei so einem dominanten Standpunkt, den Delver schon immer irgendwo hatte, dann jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt wird und die Leute jetzt schon nach Bann schreien, kann ich schon wirklich nachvollziehen. Also irgendwann ist ja auch mal viel. Gut fast, ne?
Genau, es ist zu viel, auch weil noch andere Karten dabei gekommen sind, wie der Regent, der halt einfach auch ein Powerhouse ist, wenn er mit Delve eben Karten also rausfressen kann und trotzdem noch stärker werden kann, wenn Spells in Exile gehen. Und ja, also generell hat das Set im Modern einen sehr krassen Impact mit neuen Decks, cooleren Decks oder eben auch Legacy-Decks, wie zum Beispiel Enchantress, was als dieser Control-Prison-Deck richtig krass sich festgefressen hat, jetzt schon im Modern. Aber im Legacy hat das einen Einfluss, gerade so für die Top-Decks, die noch mal weiter nach oben gepusht wurden, wo ich sage, das ist gefährlich. Dasselbe Problem haben wir ja zum Beispiel mit Elfen. Ja. Elfen haben die Yavimaya bekommen. Das ist das Urborg in Schwarz. Alle Länder sind Forests. Führt dazu, dass man mit sowas wie einem Quirion Ranger, der einen Forest-Trick auf die Hand nimmt, eine Kreatur enttappt, ein Gaia's Cradle tappen kann für 10 Mana, dieses auf die Hand nehmen kann mit dem Quirion Ranger und irgendeine doofe Kreatur enttappen kann, es neu ausspielen kann und wieder für 10 Mana tappen kann.
Ja, das ist schon richtig krass.
Das ist super, super schwierig. Wir haben auch ansonsten, wir haben Endurance in sehr, sehr vielen Sideboards. Also ich weiß nicht, wie es im Modern ist, da habe ich sie eher weniger gesehen. Da waren halt eher so Solitude und Grimm und so weiter war da. Aber im Legacy ist Endurance, also die grüne Evoke-Karte, die halt Friedhöfe leer räumt, super, super viel gespielt. Und ja, wie gesagt, Ursas Saga hat im Modern einen so krassen Einfluss und im Legacy gibt es einfach UW Affinity und ich habe gehört, dass Mono Green Cloud Post Decks ein oder zwei, vielleicht auch drei davon spielen, das war's.
Das überrascht mich tatsächlich, dass da Ursas Saga noch nicht so krass angekommen ist oder beziehungsweise vielleicht auch einfach keinen Platz findet. Hast du eine Theorie, warum?
Ich denke, die Karte ist stark. Die Karte kann ziemlich viel machen, gerade mit diesen Token. Und es gibt auch ganz viele lustige Decks damit, die dann anfangen, versuchen irgendwie mit einem Stromschlüssel oder sowas diese Marken runterzubehalten, um unendlich lange eine Urza-Saga am Leben zu halten. Hm. Aber ich glaube, dass das Deck nicht, dass die Decks das selber nicht supporten. Ja. Im Modern ist es ein viel einfacher Ansatz. Du kannst es in viel mehr Decks einfach reinnehmen. Du kannst es in Hell's Kitchen spielen. Das ist das neue Deck, was mit Artefakten ist. Du kannst es mit in Affinity spielen, was eben dieses UW-Affinity-Crossover jetzt dazu setzen. Hm. Du kannst es im, ich habe Leute gesehen, die es im Titan spielen, damit sie ihr Amulet of Vigor raussuchen können und so weiter. Und ich glaube einfach, dass Legacy diese 3 Runden Wartezeit, die dieses Deck hat, teilweise viele Decks das gar nicht unterstützen können.
Ja, das ist krass. Also ich meine, tatsächlich eine Rolle, die Ursus Saga auch noch erfüllt, ist quasi als Wincon für Control-Decks. Weil im Endeffekt ist es schon, also diese Karte macht, ohne dass du quasi viel mehr dazu machen musst, du musst keine weiteren Handkarten mehr dazulegen, macht sie quasi im besten Fall 2 Constructs, die jeweils 3 Dreier sind. Und das ist schon in Modern gerade schon groß genug, um eine Win-Condition zu sein, ohne dass du noch irgendwas weiteres dabei legst. Also du könntest theoretisch dein gesamtes anderes Deck einfach nur mit Control-Karten vollkleistern und einfach hoffen, dass einer von deinen 4 Ursus-Sagern irgendwann stecken bleibt und dass du genug Construct hast, um den Gegner zu überrollen. Und das ist extrem stark, finde ich. Also
und auf jeden Fall gut, dass Astrolab raus ist.
Genau, und halt vor allen Dingen diese Opportunitätskosten sind halt so gering. Klar, du musst 2 Mana investieren und wenn du sie, sag ich jetzt mal, recht früh im Spiel legst, kannst du da nichts anderes machen. Auf der anderen Seite sind Handkarten ja auch einfach eine sehr gute Ressource. Und wenn du sie jetzt nicht nutzt, nutzt du sie halt später. Und gerade als Control-Deck bist du eigentlich froh um jede Antwort, wo du keine zusätzlichen Handkarten investieren musst. Also glaubst du wirklich, dass Ursus Saga gebannt wird, früher oder später? Oder glaubst du, dass es tatsächlich einfach nur wie ein Lightning Bolt, wie ein Path to Exile, einfach jetzt eine dieser Utility-Karten ist, die jetzt eben einfach in den Formaten sind?
Ich glaube, für Modern ist es zu viel. Mhm. Für Modern sehe ich einfach, es ist in zu vielen Decks zu dominant. Und wie du ja schon gesagt hast, selbst Kontrolldecks, die diese Karte einfach spielen können. Und wenn sie danach mit dem letzten Teil nur eine Pithy Needle raussuchen, das reicht ja dann schon. Teilweise. Es ist einfach für Modern zu viel. Für Legacy sehe ich die ziemlich fair an. Wie gesagt, ich habe dieses UW Affinity mir jetzt auch gebaut. Das kostet halt einen Apfel und ein Ei für ein Legacy-Deck.
Ja, in Legacy-Terms.
In Legacy-Terms sind wir halt bei, ich glaube, 450 Euro, was halt
das ist
in Legacy-Terms fast kein Deck ist. Und damit das neueste, günstigste Nicht-Burn-Deck, by the way. Und da ist die Karte fair und da wird sie auch bleiben. Im Legacy ist halt eher Ragavan das Problem. Da muss irgendwas passieren, den ich wiederum im Modern nicht viel sehe und auch nicht als problematisch ansehe. Klar, ich habe sowas wie gesagt so UR Blitz oder eben dieses Delva habe ich schon gesehen. Das ist ziemlich cool, ziemlich witzig. Aber es ist halt nicht Format oppressive, wodurch ich halt sage, Ragavan ist in dem Format zumindest aktuell besser aufgehoben und fairer als Ursus Saga.
Ja, das ist halt auch was, selbst so eindeutige oder vermeintlich eindeutige Heimaten für Ragavan in Modern, die existieren halt gar nicht, weil aktuell scheinen sich halt Blitzdecks eher auf den Dragon Rage Channeler irgendwie einzuschießen, einfach nur mit seiner Interaktion mit eben Instant und Sorceries. Und halt eben, also selbst in Mono-Red Aggro hast du ja immer noch quasi einen Goblin Guide und andere starke Einmana-Karten. Also das ist irgendwie, mich überrascht halt wirklich diese preisliche Geschichte, dass Ragavan gerade so dermaßen stark überall kostet einfach. Also ist, glaube ich, eine der teuersten Karten aus dem Set, oder?
Ja, auf jeden Fall. Es liegt aber auch so ein bisschen dran. Ich glaube, im Commander wird da relativ viel gespielt.
Das kann sein, ja.
Weil rote Command als Utility immer ganz cool haben, weil er kann ja dashen, dann dasht er irgendwo rein und du kriegst einen Mana-Stein und du kannst bei irgendwem Commander anfangen zu klauen, was cool ist, also von den Decks. Da wird er wahrscheinlich relativ in vielen Decks gespielt werden, die rot sind und roten Aggro. Klar. Theoretisch könntest du ihn auch zum Beispiel im Feather spielen. Aber
theoretisch, wenn ich ihn mir wenn ich ihn leisten könnte.
Ja, genau. Und dann kommt halt dazu, dass halt UR Delva, auch wenn ich immer sage, Legacy ist kein Preistreiber, in so einem Fall, wenn ein Deck über 20% der Meta einnimmt und die 4 Stück davon fest in jedem Deck spielen,
Ja.
Dann ist es auch ein Preistreiber, wenn es eine Mythic Rare ist.
Weil, ja, genau, das ist, glaube ich, der Punkt, dass es halt wirklich eine Mythic ist und wenn dann auf einmal Leute auf einen schlagen, wir sind ja wirklich immer noch am Anfang des Sets, halt alle diese Karte jetzt gerade haben wollen und halt gerade bei Magic Online, wo es dann nochmal das Problem gibt, dass die Leute nicht direkt an Karten instant rankommen, sondern auch da teilweise komische Fluktuationen irgendwie gibt. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass Old Border Fetchlands halt irgendwie 800 Euro oder so teuer sind, also wirklich lächerlich teuer, weil sie nur in irgendwelchen Treasure Chests oder sowas drin ist, also nicht mal.
Genau, die sind nur in Treasure Chests, weil das Problem besteht, dass Modern Horizon 2 über Magic Online keine Booster hat.
Mm, ja.
Du kannst nicht einfach Booster kaufen, Booster öffnen, sondern du kannst nur über Drafts damit die Karten bekommen.
Ja.
Das heißt, es gibt kein nicht wie jetzt bei uns zum Beispiel irgendwelche Großhändler, die sagen, ha, ich hätte gern 20.000 Displays, die mache ich jetzt alle auf und stelle die alle auf Card Market.
Mhm.
Viel Spaß damit. Oder Leute wie uns, die halt sagen, hey, wir haben mal Bock, einen Booster aufzumachen, wir machen mal einen Booster auf, oh cool, guck mal, das brauche ich nicht, das ist teuer, das verkaufe ich. Mhm. Sowas hast du nicht. Ja. Dementsprechend ist es halt schwieriger auf Magic Online eben an diese Karten ranzukommen und die sind auch teilweise dadurch unendlich bockteuer.
Ja.
Weil du halt keine Möglichkeit hast.
Wie siehst du das denn allgemein? Also, ich glaube, eine Sache, die wir noch nicht besprochen haben, weil sie irgendwie offensichtlich sind, aber die Reprints von den Fetchlands, das war wirklich eine so notwendige Sache. Ich bin jetzt mittlerweile tatsächlich auch immer wieder am gucken, was halt die betroffenen reprinteten Fetchlands angeht, dass ich mir da mal ein Playset von hole. Weil teilweise sind sie drunter auf Marshflats 15 Euro, Verdant Catacomb 23 Euro. Also das sind wirklich Preise, die werden nicht mehr so günstig werden. Zumindest jetzt nicht in einem Jahr werden die wahrscheinlich wieder das Doppelte sein. Und das ist, glaube ich, so das größte Ding, was man mitnehmen kann von Modern Horizons 2 ist, diese Reprints sind sehr wertvoll. Gibt es außer die Fetchlands Karten, wo du momentan sagen würdest, die könnten sich zu Staples irgendwo in den Formaten entwickeln, auf die sollte man jetzt, wo gerade die Preise günstig sind, zuschlagen?
Fetchlands. Wenn ich außer den Fetchlands arbeiten müsste, würde ich trotzdem sagen Fetchlands.
Ja.
Ansonsten, es gibt Kaldra Complete. Ich glaube, Kaldra Complete ist in manchen Stormforge-Listen einfach geblieben und wird da auch bleiben. Ich persönlich finde die jetzt zum Beispiel für Texas absolut daneben. Mhm. Hab sie getestet, fand sie super schlecht und werde sie nicht spielen. Aber andere Decks, wie zum Beispiel ein blau-weißes Stormforge-Deck oder ein schwarz-weißes Stormforge-Deck oder auch Maverick, ein grün-weißes Stormforge-Deck, die werden diese Karte auf jeden Fall spielen und Spaß damit haben.
Ja.
Ansonsten, ja, es ist ein bisschen schwieriger. Ich glaube tatsächlich, dass die Invocations, also, ne, wie heißen die Invocations? Wie heißen denn die?
Du meinst die Etched Foil Old Border?
Nee, ich meine die Spirits.
Ach so, die Evoke-Elemente.
Genau, die Evoke, Entschuldigung. Genau,
alles gut.
Die Evoke Spirits, also die sind zum Beispiel etwas, wo ich sage, die sind sogar der Rote irgendwo alle spielbar und auch irgendwo gut benutzbar. Nicht nur für Commander, nicht nur für Modern, nicht nur für Legacy, sondern eben auch für Casual, für Kitchen Table und was nicht alles. Und das sind so Sachen, die werden teuer werden mit der Zeit. Weil sie können nicht einfach diese Dinger reprinten. Das ist etwas, was wir ja festgestellt haben, jetzt zum Beispiel auch bei dem Force of Negation.
Mhm.
Force of Negation ist nach dem Reprint durch die Decke gegangen.
Ja.
Weil es gibt nicht genug Sachen. Und alle Decks, die du gerade eben so ein bisschen vorgelesen hast, spielen bis auf Jund fast alle blau.
Ja.
Und alles, was es gibt, ist in jedem 50-millionsten Pack von den Collector-Boostern gibt es mal eine Foil oder Edged Foil Old Border Fall of Negation. Und alle Leute haben gedacht, so, oh, die wird eh wieder gereprintet im nächsten Modern Horizons. Aber dieser Reprint hat keinen Einfluss, weil er zu gering ist. Ähnlich wie die Liste, wo wir auch schon vorletzte Woche drüber geredet haben.
Genau.
Dass es keinen Einfluss hat. Das ist zu wenig. Und dadurch sind die Preise von Force of Negation unendlich durch die Decke geschossen. Und sowas kann man dann halt absehen, weil diese Evoke sind genau dasselbe. Sie können sie nicht einfach drucken. Und die sind zum Beispiel etwas, wo ich sage, das wird noch teuer, denke ich.
Ich glaube auch. Und vor allen Dingen, was ich jeden mal raten kann, ist mal auf Card Market wirklich zu gehen oder einer anderen Einzelkartenseite. Und zwar Modern Horizons Einzelkarten wirklich sich aufzurufen und die Preise mal absteigend zu sortieren. Also die Einzelkarten nach Preise absteigend zu sortieren. Man ist super schnell bei einem recht humanen Preis für extrem gute Karten, wie ich finde. Also zum einen die Evoke Elemental Karten sind alle im Moment im Preis so 12, 14 Euro. Natürlich Grief ist da die teuerste Karte, mehr oder weniger. Aber auch so Sachen wie, was nicht, Ignoble Hierarch ist bei etwas über 10 Euro. Esper Sentinel ist bei unter 10 Euro. Also ich glaube, man kann sich da recht gut eindecken. Erstmal für alle Karten, die stark erscheinen, die jetzt vielleicht noch keine eindeutige Heimat gefunden haben. Einfach nur, weil ich wirklich erwarte, dass viele Karten, wie du schon sagst, einfach irgendwann aufgenommen werden und super, super viel gespielt werden. Eine andere Karte, zum Beispiel Imperial Recruiter, 7 Euro. Wer hätte sich das mal irgendwie gedacht, so vor nicht allzu langer Zeit war das irgendwie eine der berühmt-berüchtigten, lächerlichen, teuersten Karten, die nicht Reserved-List sind oder so, weißt du?
Haben wir vielleicht 4 Stück von gekauft?
Ja, eben. Und das ist halt das Ding, was ich sagen wollte. Also schaut euch wirklich aktiv an, welche Karten habt ihr Interesse dran. Schaut auch gerne noch mal unsere Top-10-Liste. Ich würde hinter jedem dieser Picks auf jeden Fall noch stehen heute, dass man sich die in den Ordner mal legen sollte. Und ja, natürlich gibt's Hype-Wellen, das ist auch alle klar gerade bewusst. Also Urza's Saga ist vielleicht so ein Ding, wenn man es unbedingt spielen will und muss, ja. Aber vielleicht wird es ja in Modern auch einfach irgendwann kein Thema mehr sein. Deswegen da vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber schaut es euch wirklich an.
Auch sehr vorsichtig.
Genau. Und vor allen Dingen kauft euch halt Singles und halt keine Boosterboxen. Ich weiß, es ist sehr tempting. Aber ja, egal wie wertvoll die Karten sind und wie gut die Karten sind, ihr könnt, glaube ich, bei den Inflated-Preisen gerade noch einfach nur ins Minus gehen, was das angeht.
Genau. Wir werden ja auch ganz oft gefragt, so wann würdet ihr Karten kaufen? Und die Antwort ist für mich immer dieselbe. Die Release-Woche. Also freitags wird das, also wir haben ein Pre-Release, dann kommt eine Woche lang, wo man in der Versuchung widerstehen muss zu kaufen. Ja. Dann kommt der Release und dann machen über das Wochenende und über den Montag hinweg ganz viele Leute ihre Booster auf. Und dann so die Woche nach Release, so da so bis kurz vor Wochenende. Das ist so die Spanne. Also jetzt, wenn ihr das, wenn ihr das Video seht und den Podcast hörst, jetzt ist die Zeit, sowas zu kaufen.
Genau. Und das bringt uns eigentlich auch schon ganz gut zum nächsten Thema. Apropos jetzt kaufen. Es gibt eine neue Secret Lair Super Drop mal wieder. Gefühlt ist es ja auch schon wieder 2 Wochen her, seitdem die letzte Super Drop da war. Ich würde, wenn es für dich okay ist, einfach mal einmal durchrattern, was die einzelnen Packs sind, wie teuer die sind und was da so drin ist. Und danach können wir uns unterhalten, ob da welche dabei sind, die wir uns selbst zulegen wollen würden. Ja, die Secret Lair Super Drop beinhaltet einen Secret Lair Drop mit dem Namen Saturday Morning D&D. Das ist halt Artworks von inspiriert und halt eben teilweise die Charaktere einzeln übernommen von der Dungeons and Dragons Cartoon-Serie aus, ich glaube, den 70er oder 80er Jahren herkommt. Und das beinhaltet eine Borderless Commander Sphere, ein Hero's Downfall, Impact Dreamers, Primal Vigor, Unbreakable Formation und War of Invention. Dann haben wir Artist Series Part 2 quasi Mark Poole mit einer Mischung aus Artworks von Mark Poole. Einmal halt neues und einmal altes Artwork. Einmal zum Beispiel ein neues Artwork Balance, ein altes Artwork Birds of Paradise, ein neues Artwork Brainstorm, ein altes Artwork Counterspell, ein altes Artwork Howling Minds und ein neues Artwork Wasteland. Dann haben wir Special Guest Fiona Staple mit eben Artwork von besagter Fiona Staple, einer Borderless Dryad of Ilsengrove, einer Mentalic Mimic, ein Secure Tribe Elder, ein Soulscar Mage, ein Spellqueller, dann Special Guest Jen Bartel mit einem Archaeomancer. Genau, Bloomtender, Misa Enchantress und Meteor Golem, dann Phyrexian Praetors Complete Edition, wo quasi der Text von diesen Karten in Phyrexianisch ist. Und zwar haben wir da einmal die Phyrexian Elish Norn, Grand Cenobite, Jin, Moment, Gitaxias, Core Augur, dann Sheoldred, Whispering Sheoldred, One, und Ura Brusk, The Hidden, und dann eben noch Warren Clegg's Voice of Hunger, also jeder Praetor in jeder Farbe einmal. Das Ganze kommt dann noch mit einem Redeem-Code für Cast-Styles von den passenden Präatoren. Dann haben wir ein Mother's Day Secret Lair mit 4 verschiedenen Interpretationen von Mother of Ruins. Dann Dan Fraser is back mit jeweils einer Secret Lair Drop Allied Signets, wo Azorius, Demir, Ghul, Rakdos und Zulesnia Signets drin sind. Und dasselbe, Dan Fraser is back mit Enemy Signets, wo dann jeweils Boros, Golgari, Izzet, Orzhov und Simic Signets drin sind. Dann gibt's das Ganze, also alle die eben genannten Secret Lair Drops gibt's dann nochmal in einem All Natural Foil Bundle, wo dann alle Bundles zusammen in der Foil-Version drin sind. Für 299 €, dann Totally Refreshing Non-Foil Bundle, wo dann alle diese Bundles in Non-Foil drin sind, für 229,99 €, und All For You Bundle, wo jedes Bundle sowohl in Non-Foil als auch in Foil zusammen ist, für 499,99 €. Die einzelnen Bundles sind tatsächlich recht schön einheitlich gepreist, wo jedes Non-Foil-Bundle kostet 34,99 € und die Foil-Variante 44,99 €. So, wie findest du diese Secret Lair Drops? Gibt's was, was dich anspricht, wo du sagen würdest, da würde ich potenziell eventuell gerne zugreifen?
Ja. Eine gibt es, beziehungsweise zwei gibt es. Ich finde die Phyrexiana natürlich sehr interessant, weil wir haben vorher drüber ein bisschen geredet gehabt, ein paar Leute und ich, wo wir gesagt haben, so, oh, das wird bestimmt so das erste 100 € Secret Layer, weil die Dinger einzeln kosten jeweils meistens so um die 20 €, mindestens. Ja.
Das ist schon das recht ist halt guter sehr Deal.
Günstig.
Ja. Ich muss ohnehin sagen, ich habe mal so ein bisschen mir die Preise auch angeguckt und ich glaube, mit Ausnahme, glaube ich, von ein oder zwei, gibt es kaum einen Secret Lair Drop, was nicht irgendwo den eigenen Wert wieder aufwiegt. Also in Saturday Morning D&D ist mit Primal Vigor eine Karte drin, die in der schlechtesten Verfassung in mit deutschen Händler mit englischer Sprache 24 € kostet. Also die jeweilige bessere Variante kostet dann sehr schnell sehr viel mehr. Und so gibt es, also bei der Mark Pool gibt es zum Beispiel ein Wasteland, was 24 € um die 24 € kostet. Und so hat jedes irgendwo Karten drin, die sich im Wert schon ganz gut ergänzen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt.
Da kann ich mal auf einen YouTuber-Kollegen von uns hinweisen, der dazu eine komplette Aufstellung, eine komplette Durchkalkulierung und natürlich eine komplette Referenzen gemacht hat, weil es ist nun mal sein Ding auf YouTube mit MTG mit Patrick.
Genau.
Der dazu wirklich eine komplette Aufstellung gemacht, welches Secret Lair sich überhaupt lohnt und welches nicht. Und erschreckenderweise sind genau diese zwei, die du angesprochen hast, mit Mark Pulm, eben mit dem Wasteland und eben die die Prätoren-Variante, die einzige, die sich richtig lohnen.
Interessant.
Alle anderen sind sehr, 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 sehr wenig lohnenswert. Alleine, wenn du dir überlegst, Blumentender kostet vorher zumindest, kostete Blumentender, ich glaube, irgendwas um die 20 €. Die anderen Karten, Mesa Enchantress, habe ich neulich als Packkarte verschickt.
Ja.
Ist einfach nichts. Archaeomancer habe ich ohne Ende noch rumliegen, weil sie in irgendwie, also das Ding lohnt sich überhaupt nicht, außer du möchtest den Blumentender haben oder du findest die Artwork schön. Keine Frage. Ja. Wir reden ja immer noch davon, dass wir Karten, die denselben Text haben, vergleichen, nicht dasselbe Artwork oder ähnliches.
Ja.
Und da ist es halt so, dass die Prätoren sich ganz hart lohnen. Und das mag Pol gerade so.
Ja.
Weil du eben Wasteland so für 25 € hast, du hast den Bird, es geht immer für einen Fünfer. Und dann hast du halt Counterspell für 1 €, Brainstorm für 50 Cent, Balance für vielleicht 2 €. Auch nicht mehr so krassen Stuff.
Ja, das stimmt vielleicht. Also ich habe das betroffene Video von MTG mit Patrick leider noch nicht gesehen, aber ich werde es auf jeden Fall nachholen und so solltet ihr das auch tun, wenn ihr da weitere Einblicke haben wollt. Aber nehmen wir zum Beispiel mal das Special Guest Fiona Staple. Da finde ich, ist die Mischung eigentlich schon ganz gut mit Dryad of the Ilsean Growth, ach Gott, für 10 €, Metallic Mimic ist 6 €, Secure Elba, okay, ist geschenkt, Soulscar Mage 7 € und Spellqueller auch 5 €. Also so addiert kommt man halt nicht natürlich über den eigentlichen Wert, aber halt zumindest schon so nah dran, dass ich sagen würde, okay, das ist okay. Dann packen wir noch den Sammlerwert mit oben drauf, dass es halt eben eine zeitlich limitierte Secret Lair ist. Und ich glaube, man wird zumindest nicht über den Tisch gezogen, ist, glaube ich,
das haben die aber das, meistens, was ich wegnehme. Also gerade die Secret Lair, die Karten drin haben, sind meistens sehr, sehr nah an dem sekundären Marktpreis dran.
Ja, das stimmt.
Ein Schelm, wer Böses denkt, Wizard of the Coast sagt, es gibt keinen Zweitmarkt, sie dürfen keine Karten acknowledgen. Trotzdem sind die immer sehr, sehr nah an diesen Preisen dran, das haben wir auch schon mehrfach berichtet, dass man immer so 3-4 Euro mehr bezahlt oder 3-4 Euro spart. So in diesem Preisbereich ist man immer bei Secret Lair und auch immer schon gewesen. Jetzt muss man aber dabei bedenken, dass das ja aktuelle Preise sind.
Ja.
Und mit diesem Secret Lair eben eine Menge mehr in den Markt geflasht wird. Weil es gibt mittlerweile ganz große Händler, die teilweise Hunderte, also man glaubt es nicht, aber es sind teilweise Hunderte Secret Lairs einschippen und dann eben verteilen und eben verkaufen und eben rumschieben. Und das ist halt etwas, wo ich sage, wenn Wastelands aktuell so um die 30 Euro kosten, rechne ich damit, dass die Wastelands danach so um die 20 Euro kosten, maximal. Und
was ja nicht schlecht halt wäre.
Nee, natürlich nicht. Aber das sehe ich halt bei Bloomtender genauso. Aber dann lohnt sich automatisch das Secret Lair selber nicht mehr.
Ja, das stimmt. Also es ist so ein bisschen, sorry, das Ding ist, man die Schlange beißt sich ja so ein bisschen in den Schwanz, wenn man quasi sagt, so viele Leute kaufen es, deswegen werden sie weniger wert, weswegen sich weniger Leute das kaufen. Weißt du, was ich meine?
Nee, dadurch kaufen es nicht weniger Leute, sondern es kaufen mehr Leute, weil es eben günstiger ist. So ist es nicht. Allerdings ist es halt so, dass halt die Preise erstmal ziemlich hart davon von den Sachen droppen werden. Vor allem von denen, die sich eben nicht ganz so lohnen. Ja. Ich habe da zum Beispiel auch eben genau das, was du gesagt hast, im Auge. Für einen Secret-Lair, was okay ist, was gerade so sich halten kann. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, wie von mir das angesprochene, mit dem wunderschönen Bloomtender der Mesa, wo ist das? Ich such's gerade.
Das ist die, nicht Fiona Staple, die Jen Bartel.
Genau. Und da ist ja auch noch großartig, habe ich noch gar nicht mich drüber aufgeregt. Meteor Golem ist ja die vierte Karte. Es sind ja nur 4 Karten.
Stimmt, ja.
Und Meteor Golem, what the fuck? Mesa Enchantress, warum? Archaeomancer, what? Und dann Bloomtender. So eine Karte, die jeder Commander-Spiel haben möchte.
Ja.
Ganz schlimm. Und wir haben ja noch eine Sache noch gar nicht so richtig hart beleuchtet. Warum soll ich denn für 5 Signets diesen Preis bezahlen?
Weil sie aussehen wie Moxe.
Ja.
Das ist der einzige Punkt. Also, das ist halt das Ding bei Secret Lair. Ich meine, wir rechnen hier so ein bisschen rum, ob ihr jetzt quasi einen krassen Deal entgehen könntet. Oder sagen wir jetzt mal, wenn sie irgendwo sagen, hey, Playset Shocklands, 5 Euro, dann würden wir auf jeden Fall berichten und sagen, okay, das ist ein Hammer-Deal. Deswegen rechnen wir das so ein bisschen runter. Aber natürlich zählt für alle Secret Lairs, was ich damals in meinem Review gesagt habe, was du in deinen Unboxings sagst, wenn euch die Artworks gefallen, wenn euch diese speziellen Versionen es wert sind, 3 bis 6 Monate darauf zu warten, dass ihr sie habt und ihr könnt sie tatsächlich verwenden und braucht sie tatsächlich, dann schlagt quasi zu. Aber gerade jetzt hier war halt das wirklich sehr interessant mit dem finanziellen Wert, weil sie halt auch findet, dass bei den Phyrexians sich extrem lohnt, eventuell zuzuschlagen. Aber genau der Punkt mit den Signets. Ich habe, glaube ich, mal bei Card Market mir eine Wantliste mit allen Signets gemacht und ich glaube, ich werde für 3 Euro alle einmal gehabt. also es ist, also wenn ihr die spielen wollt, kauft euch nicht die Signet Secret Lair auf jeden Fall.
Ja. Lustigerweise, ein paar Sachen, die wir schon wissen, ist, wir haben einen potenziellen potenzielles Problem von Ultimate Guard, von Ultra Pro ausgemacht. Und zwar verkaufen die auf ihrer Shop-Seite die Secret Lair All Natural Totally Refreshing Super Drop Arcane Signet Playmat.
Ja.
Jetzt haben wir natürlich gerade eben festgestellt, das ist ja gar nicht da aufgelistet.
Das wird wahrscheinlich eine dieser Bonuskarten sein, die da beiliegen.
Ich auch von aus. Ja. Und was wir auch noch nicht besprochen haben, du kannst sie ja, wenn du möchtest, mal einblenden, für die Leute, die zuschauen, wie wunderschön sie ist. Habt ihr diese Matte gesehen?
Ja.
Die könnt ihr für einen ganzen Zehner kaufen, wenn ihr eh schon 100 Euro den Leuten in den Rachen werft.
Das ist auch auf jeden Fall noch ein Punkt, weil sie haben jetzt quasi Secret Lair Merch. Es gibt halt auch eine Secret Lair Playmat, wo ich denke, wer zum Teufel, also sie ist wirklich nicht hübsch, muss man einfach mal sagen. Das sage ich mal mit dem Artwork. Es gibt ja auch zum Beispiel eine mit einer Variante von Mother of Ruins, die man sich dann auch noch holen kann für einen Fiona Staple. Oder halt auch die besagte Arcane Signet Playmat, die ist tatsächlich auch recht hübsch. Da könnte ich mir jetzt tatsächlich überlegen, mir das zu holen. Aber nicht nur gibt's die nicht, also man könnte ja meinen, gib 150 Euro aus oder kauf eine dieser super sündhaft teuren Bundles, wo alles drin ist und kriegst die Playmat oben drauf. Nein, erst wenn du da gekauft hast, hast du die Chance für 10 Euro extra noch eine Playmat zu kaufen. Wo ich denke, also ich weiß nicht, gibt's Playmats, die so einen Sammelwert haben? Ist das was wenig, so ein Ding ist?
Ganz, ganz wenig. Also meine Ojutai-Playmat zum Beispiel, die ich besitze, ist sehr, sehr teuer. Mhm. Aber die meisten Leute können einen spätestens nach einem Jahr Turniergrinden mit Playmats vollwerfen.
Ja.
Und ich glaube, selbst wenn du nicht Turniergrindest, kannst du Leute mit Playmats nach einem Jahr vollwerfen.
Ja,
also ich habe 3, 4, 5, 6, mindestens 12 bis 20. Ich kann sie nicht mehr zählen. Auf der anderen Seite fände ich es witzig, wenn sie dazu noch ein T-Shirt und ein Cappy rausbringen würden, in demselben Style, wo auch dick und fett Singulär draufsteht. Und das wäre wieder so schräg, dass ich das anziehen würde auf Turnieren.
Das ist halt das Ding, ne? Also ich meine, die Artworks selbst, es gibt halt, jetzt hier in dem Artikel aufgeführt, sind 3 T-Shirts mit jeweils den Artworks von den Karten vorne drauf. Prinzipiell cool, hätten sie nicht am Ärmel dieses Secret Lair Logo noch aufgeprintet. Ja. Das ist der Grund, warum ich es effizient nicht trage, weil ich denke, oder auch nicht haben wollen würde. Also ich weiß jetzt nicht, wie teuer die sind, aber ja, ist halt einfach so ein Ding, ist nix für mich eigentlich. Also ich möchte mich nicht, also ich mag Secret Lair prinzipiell schon mal nicht. Also allgemein nicht. Und dann möchte ich jetzt nicht noch quasi das Merch von denen tragen. Aber es gibt ein paar Besserungen. Noch eine Sache, quasi die Box ist schmaler geworden. Das haben sie in so einem kleinen Trailer gezeigt. Was erhoffst du dir davon? Weniger Versand?
Müll. Weniger Müll. Also ich finde die Boxen cool. Ich sammle die Boxen, wenn Kollegen mir Secret Layers geben zum Öffnen. Ich mache die auf meinem Kanal auf. Ich kaufe sie halt nicht. Aber ich mache sie auf meinem Kanal auf. Und die meisten Leute sagen so, ich möchte nur die Karten, behalt du die Boxen. Ja. Irgendwann hatte ich mir vorgestellt, so eine komplette Wand mit diesen Boxen voll zu haben, weil die Box ist schön.
Die Box ist schön, ja, das kann man nicht anders sagen.
Jetzt ändern sie die Box. Und ich hänge da und denke mir, danke, das Letzte, was ich daran cool fand. Weil es ist ja auch so, dass das eine Secret Lair, was ich gekauft habe, war ja das Thalia Secret Lair, was super, super zerstört war und einfach unrettbar und nicht turnierlegal. Und Wizards gesagt hat, nee, ist voll okay, das passiert halt mal, das gibt's keinen Refund für.
Ja.
Und ich war jetzt ganz kurz im Überlegen, ob ich mir den Mother of Runes hole, einfach nur, um sie drunter zu legen, weil es würde ja passen. Und dann ist mir aufgefallen, die Mother of Runes wird so unendlich günstig werden, dass ich mir die einfach einzeln hole.
Und dann auch noch im gleichen Artwork.
Ja, sie spielt einfach niemand. Die Artworks sind großartig, finde ich.
Ja.
Aber niemand wird diese Dinger spielen, weil kein Turnierspieler holt sich 4 verschiedene Artworks.
Ja, genau.
Und Mother of Runes ist jetzt nicht so die meistgespielte Karte, weil sie ist nur im Legacy und im Commander legal. Im Legacy spielt sie ein Deck und im Commander spielt sie, glaube ich, außer Humans kein Deck.
Ja.
Und nee. Aber die Artworks finde ich großartig. Und deshalb auch für euch, wenn ihr nur eine Karte davon haben wollt oder eine Sache schön findet, könnt ihr auch einzeln holen. Ihr müsst ja jetzt nicht aufspringen und sagen, oh, ich werde die nie wieder sehen oder wird unendlich schwierig dran zu kommen. Nein, ist kein Problem. Wenn ihr aber auf dem Secret Layer Hype seid und etwas kauft, passt auf, dass ihr euch mit eurem Wizards Account einloggt, während ihr einkauft. Dann bekommt ihr nämlich ein Set Booster D&D gratis obendrauf.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine nette Dreingabe einfach, dass es mit dazu kommt. Ne? Ich finde tatsächlich, das ist ein ganz guter Punkt mit der Mother Day Secret Lair, was ja eine nette Idee ist. Und ich mag auch, dass sie es mit Mother of Runes gemacht haben. Aber wäre es so weit hergeholt, Giver of Runes zu machen? Weil Giver of Runes brauche ich tatsächlich noch. Und das wäre tatsächlich eine Secret Lair gewesen, die ich mir dann geholt hätte. Weil da dann der finanzielle Wert sich so ein bisschen
Mother drauf. Und du weißt doch,
ja, ich weiß.
Der Muttertag im November oder wann das Secret Lair rauskommt, den feiern wir ja alle.
Natürlich, klar. Aber ja, soweit würde ich sagen zu Secret Lair Super Drop. Wir gehen mal weiter zu einer neuen Aktion, beziehungsweise einer neuen alten Aktion, die jetzt noch weitergeführt wird. Und zwar Love Your Local Game Store Promotion Event. Das ist ein sehr langer Titel für eine sehr tolle Sache, die Wizards of the Coast macht. Worum handelt es sich denn da?
Genau, wir hatten das schon mal berichtet, dass wir ja jetzt endlich wieder ab dem 2. Juli in unseren Local Game Stores spielen dürfen.
Ja.
Offiziell.
Uhu.
Und die Amerikaner haben das ja jetzt schon ein bisschen länger. Da können wir nur neidisch rüberblicken. Aber es ist so, dass Wizards hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir wollen das unterstützen.
Mhm.
Wizards ist hingegangen, hat für uns ja schon announced, dass wir eine Fable Passage bekommen als Local Game Store, die wir dann frei rausgeben können für Events, die Leute, die bestimmte Dinge ab gewissen Preis kaufen. Und dass wir auch Mystery Booster bekommen, und zwar die Convention Edition, einfach für Turniere und zum nicht zum Verkaufen, möchte ich nicht zum Verkaufen, sondern zum Rausgeben, zum Spielen, zum Aktionen, zum Events machen. Großartige Sachen. Und das wird jetzt bei den Amerikanern, bei denen das ja schon ein bisschen läuft, auch verlängert. Und zwar wird es dann auch neue Promos geben. Wir haben 5 neue Promos, die dazukommen. Ja. Und zwar haben wir Elven Mind Sensor, Dig Through Time, was interessant ist, Bolas Zitadelle, Goblin Guide und Scavenging Ooze. Und die sind alle in Old Border voll.
Mhm. Was schon mal ziemlich geil ist, muss ich sagen. Also ich mag tatsächlich Elven Mind Sensor tatsächlich vom Artwork zu Old Border am liebsten. Aber im Rest haben wir das typische Problem, außer vielleicht bei Goblin Guide und Scavenging Ooze, da sieht das schon ziemlich cool aus. Und ich meine, das sind alles Karten, die wurden bzw. werden auch immer noch ganz gut gespielt. Also eigentlich doch ganz gut die Zielgruppe getroffen, oder nicht?
Genau. Und um diese Zielgruppe auch noch zu erweitern, ist es auch so, dass bei diesen Promos, also man kriegt nicht immer alle auf einen Schlag, sondern man kriegt dann eine Promo davon. Aber bei diesen Promos sind Arena-Codes dabei.
Ja.
Die eben dann in Arena eingelöst werden können, um diese Sachen dann in japanisches Thieves, ist es, glaube ich, zu bekommen. Richtig cool. Und es soll eben über mehrere Events rausgegeben werden, sodass man eben die Leute so ein bisschen, hey, wir haben hier eine Series, wir starten wieder, kommt die nächsten 5 Wochen bitte in unseren Laden, dann kriegt ihr coolen Stuff.
Ja.
Und zwar richtig coolen Stuff. Der Punkt ist, wir wissen noch nicht, beziehungsweise wir vermuten es, aber wir wissen es noch nicht, ob das auch nach Deutschland kommt.
Ja, also
aktuell, ja.
Ja, das Ding ist, also es gibt da schon einen Artikel zu, der zumindest sagt, dass die Mystery Booster Convention Edition am 20. August erscheinen sollen. Wobei sie auch immer wieder darauf hinweisen, dass man da beim Local Game Store anfragen soll, wann die denn wirklich dann auch im Laden sind und so weiter und so fort. Aber da wird auch auf jeden Fall gesagt, dass es geplant ist, diese 5 Promos auch nach Deutschland zu bringen. Aber auch da ist da noch quasi, also sie sagen, dass die Sicherheit die oberste Priorität hat und dementsprechend ja, das mit dem Spielbetrieb gekoppelt ist und wahrscheinlich auch damit verbunden so ein bisschen dieses ja, wir gucken mal, wann wir dazu sind, die zu drucken und schicken die dann baldmöglichst raus. Also auch da, ich habe, also ich, zum einen habe ich ja von dir die Info, dass ihr da noch keine Bestätigung von bekommen habt. Ich habe auch noch mal bei uns bei Local Game Stores gefragt, die ich jetzt nur erreichen konnte, und die meinten auch, dass sie noch gar keine ja, Ankündigung oder ja, Möglichkeit bekommen haben, die überhaupt zu bestellen oder sonst irgendwas
zu machen. Wir haben ja noch nicht mal die Fable Passage, die
genau,
ja jetzt
genau
ab dem 2. Juli rausgegeben werden soll. Was jetzt, wenn man auf die Uhr guckt, nicht mehr so lange ist.
Genau, ist schon bald, ne? Darüber hinaus tatsächlich noch, ist tatsächlich noch interessant, dass für WPN Premium Stores es noch mal eine spezielle Promo geben wird für Dungeons & Dragons, wenn man den Premium-Status erreicht bis zum 22. Juli. Dort wird es nämlich dann eine, ja, eine Foil-Treatment, beziehungsweise ein transparentes Overlay für jede Dungeons & Dragons Forgotten Realms-Karte geben, die das Logo leicht halt transparent drüber gelegt hat. Man hat hier beispielsweise jetzt ein Tiamat drin gehabt, wo dann dieses Dungeons & Dragons und Zeichen angezeigt wird. Findest du, das sieht cool aus, oder ist das mehr so irgendwie komisch?
Ich find's unfair,
ja,
weil ich nicht drankommen werde, weil ich keinen Local Game Store hab, der VPN Premium ist. Aber ich finde die Aktion cool. Ich finde es cool, dass sie auch jetzt noch mal ihre Premium-Partner ein bisschen mehr unterstützen, dass sie eben sagen, hey, ihr habt hier was Besonderes. Ob ich das schön finde oder nicht, ist total zweitrangig. Ich finde es großartig, dass Wizards überhaupt hingeht und was macht.
Ja.
Und dass sie von sich aus sagen, man hätte ja, die Leute sind ja eh, die sind ja heiß wie Frittenfett. Alle
voll
sind. Ja, wir zwei sowieso.
Ja.
Aber dass sie dann noch hingehen und sagen, hey, wir belohnen das auch noch. Allein das ist ja schon großartig. Dieses mit dem Overlay, es ist ganz hübsch. Muss man sagen, es ist ganz hübsch. Ich persönlich muss es jetzt nicht unbedingt haben, muss es nicht persönlich nicht spielen. Dafür finde ich das Set-Symbol einfach nicht hübsch genug, aber Es ist an und für sich eine ganz coole Sache. Das Einzige, was mich aktuell so ein bisschen stört, ist mein, was ich gerade eben auch schon bei den Signets gemacht habe. Warum denn schon wieder Old Border?
Ja, das stimmt. Das ist so ein Punkt.
Ihr hättet doch doppelseitige Karten nehmen können. Hatten wir auch schon lange keine mehr von.
Ja, vor allen Dingen, es ist so ein Ding, ich weiß nicht, ob das mein Eindruck nur war oder ob das bei dir auch so war. Es wirkte so ein bisschen bei Times Square Remastered, oh ja, Old Border, wir probieren das mal aus und gucken mal, wie es ankommt. Aber zu dem Zeitpunkt war ja schon Modern Horizons im Print. Zu dem Zeitpunkt wussten sie dann schon, dass sie dann auch weitere Old Border Promos und so weiter bringen werden und auch diese Old Border Reprints von Modern Horizons 1. Und jetzt gibt's halt schon wieder eine Promo in Old Border. Also ich persönlich finde es geil. Ich kann aber auch verstehen, dass man jetzt so ein bisschen das Gespür verliert dazu, dass das was Besonderes ist. Also selbst bei unserem Let's Unbox Together von Modern Horizons 2 ist mir auch irgendwann eingefallen, so, oh ja, stimmt, ich habe jetzt hier eine Etched Foil Old Border Karte, aber es ist eine Common, deswegen nicht viel wert. Während das gleichzeitig bei Times Square Remastered, da war jede Old Border Karte in Foil, war schon extrem krass, wenn man das überhaupt gezogen hatte. So, und das ist halt dann so ein bisschen dieses Wischiwaschi, wo man sich dann wieder, wo man dann wieder merkt, dass man wieder in 2021 Magic ist, wo einfach jede Karte so bunt glitzern kann wie sonst, und sie kommt einfach in die Bulkkiste, weil trotzdem kein Wert.
Das wird einfach übertrieben. Also aktuell ist es so, hey, wir haben hier was Besonderes, das machen wir jetzt so lange, bis es nichts Besonderes mehr ist. Ja. Und das haben sie mit Sig Flair gemacht, das haben sie jetzt mit dem Old Border gemacht, das haben sie mit Extended Arts gemacht, das haben sie mit so vielem gemacht. Und aktuell ist so mein Gedankengang, ich warte auf das Announcement, dass wir wieder dieses Etched Foiling haben, weil ich gehe davon aus, dass sie das jetzt auch demnächst in Grund und Boden printen werden.
Ja, das stimmt.
Da wie jedes Mal, when everything is special, nothing is.
Das stimmt. Ich würde sagen, wir gehen noch kurz vor Schluss kurz auf die E-Sports-Ankündigung an. Denn das ist noch was, was mich noch aufgeregt hat neben Old Border.
nur dich.
Und so Wizards of the Coast reduziert das Preisgeld von ursprünglich angekündigt $1 Million auf $250.000 für die Magic Worlds, also das große Abschlussturnier von der Season 2020-2021. Im Endeffekt, was passiert ist, wir haben eine Ankündigung bekommen vor langer, langer Zeit, als so dieser Wechsel, als man noch gedacht hat, MPL wäre die Zukunft gewesen, wie man dann diese Partial Season zum Abschluss bringt, wo Corona damals angefangen hat, wo man dann gesagt hat, okay, wir hatten ja eigentlich das geplant mit Player Tour und Player Tour Finals und das sollte in zwei Bäumen zu Worlds ganz oben zu Ende führen quasi. Das hat jetzt alles nicht geklappt. Es wurde alles Arena und alles entweder Historic oder Standard. Und da musste man dann im Nachhinein aufräumen. Aber bei dieser ursprünglichen Ankündigung wurde ganz stolz verkündet, und das war auch ein richtig krasser Push, den wir damals noch thematisiert haben, ein Turnier mit 1 Million Euro Preisgeld in Magic the Gathering, was schon krass ist. Und dieser Artikel gibt's auch nach wie vor immer noch zu lesen auf Magic GG. Und jetzt haben wir quasi die konkrete Ankündigung bekommen über das, ein Update über die 2020er und 2021er Postseason, dass es dann wieder Gauntlet-Events gibt, dass Challenger und Rivals hin und her switchen, dass das halt alles so auf und absteigen kann, keine Ahnung, blickt keiner durch. Aber halt eben auch der Vermerk bei der World Championship, die jetzt ansteht am 8. Oktober bis 10. Oktober, mit einem Preispool von 250.000. Also $750.000 weniger Preisgeld in der letzten Worlds, wo es ja klassisches E-Sports gibt, also wo es halt Magic Pro League gibt, wo es Professional Magic Spieler gibt. Das ist, wenn man dabei im Hinterkopf behält, dass wir noch Anfang des Jahres gesagt haben, dass Wizards of the Coast mit Rekorderfolgen aus dem Jahr rausgegangen ist, dass Kaldheim das beste Winterset ist, dass The Walking Dead das meistverkaufte Secret Lair ist und dass sie Millionen, irgendwie 105 Millionen Umsatz machen und so viele Gewinne, ist das schon ein Schlag in die Fresse, oder nicht?
Absolut. Also es ist eine Dreistigkeit meiner Meinung nach. Das ist wie hinzugehen und sagen, ey, hier, Ende der Fußballliga kriegt ihr 15 Millionen für den Gewinner. Ah, warte, ihr habt hier einen Euro.
Ja.
Also, du kannst doch nicht, wenn du eine Ankündigung machst für ein Turnier, hingehen und kurz vorher sagen, ey, übrigens, es ist ja noch gar nicht so lange, es ist ja wirklich kurz vorher, dass sie jetzt hingehen und sagen, ey, übrigens, Ja, wir cutten um ein Viertel. Leute, die jetzt die letzten 2 Jahre praktisch auf dieses Turnier hingearbeitet haben, die auf diesen Preispooling gearbeitet haben, die sich Mühe gegeben haben, die einen Effort da reingesetzt haben.
Ja.
Und dann gehst du hin und sagst, ey, tut uns leid, wir haben keinen Bock.
Ja.
Weil sie können ja nicht sagen, wir haben kein Geld. Also das können sie einfach nicht sagen. Sie können nur sagen, wir haben keinen Bock.
Das ist halt wirklich der Punkt. Also derjenige, der das quasi groß proklamiert hat auf Twitter, war tatsächlich Andrej Stratzky, der sich ja tatsächlich schon qualifiziert hat für Worlds und dementsprechend aktuell in der MPL-Geschehen nicht mit dran teilnimmt. Ähnlich ist das auch mit hier PVDDR, der aktuelle World Champion, der da auch quasi in dem MPL-Ladder-League-System außen vor ist, weil er jetzt sich schon qualifiziert hat. Und das ist halt wirklich das Ding. Jetzt hat man sich extra qualifiziert. Man könnte argumentieren, dass die Leute sich extra viel Mühe gegeben haben, um bei Worlds dabei zu sein, weil es ja auch immer als dieses große Event, was es ja eigentlich noch nie war. Also es war ja noch nie wirklich ein Event, wo es um so viel ging, weil meistens dann die Season ja auch vorbei ist. Aber halt in diesem Fall dieses große Preisgeld irgendwie mit drin ist.
Ja, eine Million halt. Das voll. Ist eine Werbung. Eine Million hinzugehen und sagen, hier, bei uns könnt ihr eine Million gewinnen, ist eine Werbung.
Ja.
Und das ist ein nicht eingehaltenes Werbeversprechen für uns.
Ja.
Und für die Leute, die wirklich dran teilgenommen haben, ist das einfach nur noch Schlag in die Fresse.
Und ich denke mir halt auch einfach so, wie kann das legal sein? Also mal ganz im Ernst, also die MPL-Spieler sind ja irgendwo in einem Anstellungsverhältnis mit Wizards of the Coast und leben ja, zumindest aktuell sind sie ja noch Professional Magic-Spieler und sie arbeiten ja um Preisgelder. Das ist ja der ganze Deal, wenn du Pro League oder wenn du halt ein Pro-Spieler bist, spielst du ja um Preisgelder. Und wie kann das dann legal sein, dass du dann einfach so mehr oder weniger in 2-3 Monate vorher, wo sich Leute schon qualifiziert haben für das Turnier, einfach 3/4 des Preisgeldes cuttest und das noch nicht mal kommentierst, was halt auch ein großer Punkt ist. Sehr viel Kritik online in verschiedenen Discord-Server und so weiter und so fort, weil es halt keine Stellungnahme dazu gibt, wo mal gesagt wird, okay, das hat diesen und diesen Grund. Wir sind gerade im Umbau oder wir wollen das Geld investieren und so weiter. Und dann kann man ja immer noch darüber diskutieren, ob nicht genug Geld im Umlauf wäre im Wizards of the Coast Cosmos. Und das ist halt einfach, das ist, glaube ich, für mehr oder weniger die letzte Botschaft in Richtung MPL, dass sie einfach komplett aufgegeben haben und es jetzt einfach nur noch zurückbringen. Aber ich meine,
irgendwie müssen wir das noch günstig zu Ende kriegen.
Genau, aber André selbst, es ist halt fucking Worlds und er sagt, hey, ich habe eigentlich keine Motivation, mich vorzubereiten, ehrlich gesagt. Also natürlich, was immer noch quasi oben dran steht, der World Champion darf eine Karte mehr oder weniger mitbestimmen, designen, wie auch immer. Also das ist immer noch was kann einem nicht wirklich nehmen. Dennoch ist es halt einfach, ist halt fast so ein bisschen überdramatisiert gesagt, wie wenn jemand in die Firma geht und man einfach sagt, okay, du kriegst jetzt 3/4 weniger Gehalt in dem Monat und wir sagen es dir vorher nicht. Und das finde ich halt, ich finde es, also das ist mit einer der größten schlimmen Sachen, die sie in Bezug auf Magic Esports quasi gemacht haben. Und das erhöht meiner Meinung nach nochmal deutlich den Druck, dass sie es nach der MPL ordentlich angehen mit einer Turnierstruktur. Also wir haben ja noch nichts Konkretes gehört, wie es jetzt nach der MPL weitergehen soll. Aber ich hoffe halt wirklich, dass sie mit einem schlüssigen Konzept dahergehen, weil nach so einer Nummer können sie sich nicht mehr viele Fehltritte erlauben, bis man dann gar keine Motivation hat.
Ich glaube, sie können sich noch nicht mehr erlauben, hinzugehen und zu sagen, wir machen einen Turnierbaum. Wer glaubt denen denn noch?
Ja.
Also wenn sie jetzt hingehen und sagen, hey, wir machen ein Turnier, so und so könnt ihr das machen und so könnt ihr machen und so könnt ihr Geld verdienen, so und so könnt ihr davon leben. Ja, da wird niemand mehr sagen, yo, geil, dafür gebe ich meinen Job auf und werde jetzt Spieler und das mache ich jetzt, weil wir haben jetzt schon gesehen, das ist etwas, das du als Company nicht machen darfst. Du darfst nicht dein Wort brechen, ohne vor allem auch irgendwie hinzugehen und das zu begründen. Wenn sie jetzt sagen würden, keine Ahnung, sie spenden die anderen 750.000 an irgendwelche hungernden Kinder oder sonst was. Kein Problem. Easy peasy. Aber kein Kommentar, weil wahrscheinlich das Geld jetzt einfach woanders reingesetzt wird. In eben die Zukunft. In eine neue Druckerpresse für Secret Layer oder sonst was. Keine Ahnung. Aber das geht nicht. Das ist eine Enttäuschung, die ich in meiner kompletten Magic-Karriere so noch nie erlebt habe. Ohne dass es mich betrifft. Also es kann mir eigentlich egal sein. Aber es ist die Philosophie der Company, die dahinter steht, die halt ein bisschen drunter leidet. Weil ich habe davon nichts. Ob die könnten 2 Millionen kriegen, 0 Euro. Mir kann es theoretisch egal sein. Selbe Prinzip mit Secret Layer. Sie können so viele Secret Layer drucken, wie sie wollen. das tut mir nicht weh als Spieler.
Ja.
Aber es kratzt an dem Revenue des Spiels, an der Company und damit dann doch irgendwie an einem Stück Teil meines Lebens.
Ja, es ist halt eben das Ding, dass so, also ich meine, ich kann die Richtung von Wizards of the Coast vielleicht noch nachvollziehen, dass sie sagen, okay, wir hatten jetzt ein Jahr lang keine Turniere im Großen, also keine Grand Prix, keine Player-Tour, wie auch immer. Und wir haben trotzdem Rekordumsätze gemacht. Das heißt, das scheint ja nicht so wichtig zu sein. Ich argumentiere aber trotzdem, dass halt, auch wenn sie vielleicht nicht so bewusst wahrgenommen werden von 90-80% der Spielerschaft, es trotzdem immer noch so ein bisschen mitschwingt, zu wissen, dass es da eine kompetitive und eine hochkompetitive und professionelle Szene gibt, die sich halt auch eben hält. Und dass man halt selbst Leute, die nicht viel E-Sports oder halt Magic kompetitive Sachen sehen, dann trotzdem wissen, wer Paolo Vito d'Amoroso ist. Und ich meine, sie geben sich immer noch Mühe, dass sie die Karten zumindest noch drucken, wo die Champions draufstehen und so weiter. Mhm. Und wir hatten ja ganz früher, ich sag mal, in den goldenen Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes, gab es ja auch noch diese World Championship Decks. Also es war wirklich, das wurde richtig zelebriert, diese World-Geschichte. Und das jetzt zu sehen, dass das halt von einer großen Versprechen niedergebrochen wurde zu, ja, also es ist immer noch viel Geld, ohne Frage, aber halt, und man könnte sogar noch sagen, dass es irgendwo vielleicht zu erwarten war mit der letzten Ankündigung, aber dass es halt einfach so frech im Raum gestanden wird. Sie werden aufgedeckt, also die Leute checken das, dass auf einmal 750.000 Euro von der Preisliste verschwunden sind und sie haben sich noch nicht dazu geäußert. Mhm, extrem schwach einfach. Aber ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu Ask Us Anything. Wir sind zwar schon ein bisschen über der Zeit, aber komm, ein, zwei Fragen, die kriegen wir doch noch rein. Ich schau mal gerade, was wir denn da haben. Und zwar haben wir von Frankenfuchs beziehungsweise Jens, der fragt, sagt hier, das wäre vielleicht was für die 100. Folge, aber da haben wir kein Ask Us Anything gemacht, also sorry dafür. Mit welcher Magic-Karte würdet ihr euch identifizieren? Eigenschaft, Farbe etc. Oder welche wärt ihr gerne? Hast du da eine Karte, die dich quasi persönlich manifestiert im Spiel oder wo du dich mit identifizieren könntest?
Nee, gar nicht, tatsächlich. Ich bin da niemand, der halt sagt so, okay, das ist meine Karte, das bin ich. Weil das versucht Wizards zwar mal wieder, aber das ist jetzt keine, ich weiß nicht, ich mag eine Menge Karten, ich mag das Spiel, aber so hinzugehen und sagen, guck mal hier, das bin ich, dafür müsste ich World Champion werden.
Ja, das stimmt. Also ich finde es auch schwierig, mich mit einer Magic-Karte zu identifizieren, weil ich halt auch nicht so viel mit der Lore und mit den Charakterzügen viel anfangen kann. Also es gibt Charaktere, die ich cool finde. Also auf jeden Fall Feather, Aurelia, nahezu eigentlich alle Boros Legendaries, die man so, die prominenter quasi auftreten, die sind mir eigentlich immer sehr sympathisch. Aber jetzt sag ich mal, wo ich mich jetzt mit identifizieren würde, weiß ich nicht. Aber wie sieht's bei dir mit den Farben aus? Vielleicht können wir darauf mehr eingehen. Gibt's denn irgendwelche Values in Weiß? Ja.
Weiß oder Weiß-Schwarz?
Ja. Ja, bei mir ist es halt wirklich Weiß-Rot oder Weiß-Rot. Mhm. Wobei tatsächlich so ein bisschen, also das Problem ist, eigentlich wäre bei mir auch sehr viel Grün mit drin, aber Grün ist bei mir so negativ stigmatisiert mit der dominanten Haltung über die letzten Jahre mit Karten.
Das Questentier ist doch voll okay, grüne Karte.
Ja, genau, Questentier oder wie heißt nochmal, Once Upon a Time, eine Karte, die einfach unterm Radar gefallen ist und trotzdem gebannt werden musste. Ja, auf jeden Fall eine sehr schöne Frage. Danke dafür, ihr Frankenfuchs. Die andere Frage ist von The Kenshin, der fragt, was ist eure Lieblings-Playmat und gibt's eine Geschichte dazu? Fällt dir da gerade eine Playmat ein?
Ich hab eine Menge Lieblings-Playmats tatsächlich. Weil ich habe auch eine Menge Playmats. Ich habe meine Original-Playmat, einfach weil es mein Lieblings-Commander ist und weil ich super lange gewartet habe, um diese Playmat zu haben. Ich habe eine Playmat von Tim Soart, die er mir gemalt hat, wo einfach mein Name draufsteht, wo mein Logo drauf ist. Krasses Teil. Ich habe die von aus Bottrop, Top 8 Matte von der Liga 2019. Ich habe eine Menge Playmates. Das sind noch ein paar andere. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist halt so, die haben alle eine Geschichte irgendwo. Zumindest diese großen Sachen, die ich nicht einfach im Laden gekauft habe.
Ja, tatsächlich, ich habe zwei Playmats, die mir besonders im Blick bleiben. Eine ist tatsächlich eine mehr oder weniger generische Ultimate Guard Playmat, wo einfach quasi das Logo quer drüber ist und halt ein Verweis drauf ist, weil es die erste Playmat ist, die ich tatsächlich mehr oder weniger gewonnen habe durchs Spielen. Das war, glaube ich, irgendwo noch ein Dreingeben bei einem, ich glaube, Pre-Release-Event oder so, wo man dann quasi, wenn man gewonnen hat oder halt sich dann in Pick-Order was aussuchen konnte von der Preisliste, habe ich mir die Playmat ausgesucht und die verwende ich tatsächlich auch regelmäßig, nicht zum Spielen, aber als Mauspad ist es auch sehr gut. Mhm. Und die zweite ist tatsächlich die, ja, die Tron Playmat mit dem Artwork von den, ich glaube, Double Master war es. Wo,
Double Masters, ja.
Genau, wo quasi dieses gesamte Gemälde aus den Tronlands, wo rechts quasi Khan Liberated ist im Full Art, quasi jetzt ein Gemälde abgedruckt ist. Und das ist eigentlich immer eine Playmat, die ich regelmäßig verwende zum Spielen. Und die habe ich mir recht unspektakulär damals, als ich nach Berlin umgezogen bin. Ich bin ja quasi nach Berlin gezogen ohne meinen ganzen Kram, der habe ich noch irgendwo zwischengelagert und hatte da eigentlich nicht so viel und hatte halt blöderweise eine Playmat vergessen. Das war die erste Playmat, die ich mir im Laden gekauft habe. Und dementsprechend will ich sie immer damit irgendwie verbinden, in diesem Ankommen in Berlin dann sozusagen.
Ankommen in Berlin, ja.
Nice, ja. Schön. Und ja, dementsprechend, ich finde es interessant, weil wir ja auch zum Beispiel mit Tasty MTG die Folge hatten über Geschichten, beziehungsweise halt über Persönlichkeit von Karten. Und jetzt merkt man sogar, dass sogar in Playmats Geschichten drin stecken. Also.
Ja, klar, weil es verbindet halt auch was, wie gesagt, ob es jetzt das Ankommen ist, ob es eine Turnierserie ist, ob das Freunde sind, die den einem gemalt haben oder ähnliches. Das ist einfach, auch das hat eine Verbindung.
Ja. Ach komm, und wir packen noch die eine weitere Frage noch mit dazu. Und zwar von Franziskus 1992. Der fragt, wie zukunftsfähig haltet ihr die Formate unter Berücksichtigung der immer weiter zunehmenden Set-Flut? Macht es auf lange Sicht Sinn oder müssen langsam andere Regeln und Formate gefunden werden? Ist Pioneer, Modern und Co. weiterhin auch tragbar oder seht ihr dort Probleme? Liebe Grüße. Ja, eine interessante Frage. Also, wie siehst du das? Siehst du die Formate in Gefahr?
Pioneer ist ja genau aus diesem Grund überhaupt erfunden worden.
Ja.
Pioneer ist nur erfunden worden, weil eben der Gap zwischen Standard und Modern so groß wurde. Und das wird wieder passieren. Es wird immer weiter passieren, dass es immer wieder dieselben Probleme gibt. Das wurde damals mit dem Extended, wurde versucht, das zu machen, wo du statt die letzten 2 Jahre, dann die letzten 5 Jahre waren es, glaube ich, in einem hattest und das halt ganz langsam rotiert, dieses Set.
Ja.
Aber das haben sie aufgelöst für eben Modern. Und damals haben wir schon gesagt, so ja, und was machen wir dann, wenn es wieder so kommt? Ja gut, dann kam eben Pioneer. Sie hatten ja vorher schon mal probiert, So ein, wie hieß denn das davon? Es gab ja schon mal so einen Versuch, das hinzugehen, so
New
Horizon oder sowas.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich guck mal, ob ich es gerade finde, wie das hieß.
Sie hatten halt schon mal versucht, sowas in dieser Art zu machen. Und das ist halt gescheitert. Pioneer ist noch nicht ganz gescheitert. Die Leute haben noch Hoffnung und ich auch so ein bisschen. Aber sie brauchen wieder ein Format zwischen Standard und Modern. Und gerade jetzt, wo Modern immer mehr so ein Legacy-Light wird, ist es irgendwann so, dass sie das komplett über den Haufen werden müssen und ein Mashup machen müssen. Aber so lange, bis sie das machen, wird es halt immer wieder so nach irgendwie 6 Jahren ein neues Format geben, das eben wieder versucht, so eine kleine Brücke zu schlagen.
Frontier war es, glaube ich, was du meintest.
Frontier,
ne?
Genau.
Das ist halt das Ding. Also ich glaube, Formate sind nicht unbedingt in Gefahr, weil viele Produkte rauskommen. Ich glaube, die Beliebtheit von Formaten und die Beliebtheit an Magic im Allgemeinen ist sowas, was halt bei einer zu hohen Set-Flut und vor allen Dingen, wenn wir, sagen wir jetzt mal, jedes Set wäre so stark wie Throne of Eldraine, was ja Gott sei Dank nicht mehr der Fall ist.
Ach, bitte nicht.
Dass wir dann halt irgendwann das Gefühl hätten, dass wir selbst in Legacy und Modern mit jedem neuen Standard-Set 50 neue Karten kaufen müssen, damit die Decks überhaupt noch viable sind. Oder
ist wie, ja gefühlt jetzt schon so.
Genau, oder wie halt in Historic, wo du halt dann mit einer Entscheidung, Mystical Archive-Karten reinzubringen, auf einmal das ganze Metagame aufgeschüttelt hast und eigentlich keine Decks mehr spielbar sind. Da sehe ich halt eher das Problem quasi mit drin. Und ich glaube, da hängt's halt einfach davon ab, wie die Leute wie sich halt die Laune verzieht. Also ich glaube nicht, dass jetzt einfach nur, weil mehr Karten in die Formate reingespielt werden und man sich mehr aussuchen kann, aus was man sein Deck baut, dass da irgendwie das Formate irgendwie behindern könnte. Und mir ist tatsächlich in Bezug auf
eine positive Sache.
Genau. Und mir ist tatsächlich noch letztens aufgefallen, dass Pioneer mit eigentlich ja das allerletzte Format ist, was übrig geblieben ist, wo du alte Standardkarten und hat nur Standardkarten in dem Format hast. Modern hat Modern Horizons, Legacy hat zwangsläufig ja jede Karte, die gedruckt wurde, auch Commander Deck. Selbst Historic hat Anthologies und dazwischen gibt's irgendwie nichts mehr. Also
selbst Pauper hat alle an alten Sets.
Ja, genau. Und das ist halt eben das Ding. Und selbst das ist halt so ein Ding, man könnte sich natürlich diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder ob es irgendwann dann halt das Pioneer Horizons gibt oder so. Aber das ist halt was, was man tatsächlich bei mir noch ankreiden kann, dass wenn ihr vor, ich sag mal, 3 bis 5 Jahren ein Deck gespielt habt, dann ist es relativ wahrscheinlich noch ganz okay spielbar, wenn das denn ein gewisses Power-Level erreicht, natürlich. Da müssen wir uns nichts vormachen.
Bis dann Pioneer Masters kommt.
Ja, oder halt das hier first. Oder halt das neue Pioneer zwischen Standard und Pioneer, das dann irgendwie die Vorzeiger oder so. Oder die Ranger oder was es nicht heißt. Aber ja.
Rangers.
Aber ja, soweit zum Ask Us Anything. Ja, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr da Fragen an uns habt, kommt in den Discord, schreibt uns an ins Ask Us Anything Thread einfach rein, dann markiere ich mir das und dann werden wir da in der Folge drauf eingehen. Des Weiteren, ja, kommt bei Twitter vorbei, kommt bei Instagram vorbei, liked uns da, schaut auch bei MTG Blackset auf dem YouTube-Kanal vorbei unbedingt, abonniert und liked das Video, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Und ganz besonders danken möchte ich an dieser Stelle meinen Patreon-Supporter, beziehungsweise unseren Patreon-Supportern, unter anderem Gold-Unterstützer, Witch667, die es schon seit Tag 1 macht. Und neu dazugekommen jetzt letzte Woche ist Buster Madison. Also vielen Dank an euch beide, ja, dass ihr uns da ja, finanziell unterstützt. Und das gibt uns tatsächlich einen sehr, sehr großen Motivationsschub, quasi immer weiterzumachen. Aber danken möchte ich auch dir, Marc, dass du auch diese Folge wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut da rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.